Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn Paare sich trennen, dann lief es normalerweise schon eine ganze Weile lang nicht so gut. Eine Psychologin der Uni Mainz und ein Kollege der Uni Bern haben sich die Endphasen von Beziehungen genauer angeschaut. Sie hatten riesige Datenmengen von Paaren aus Deutschland, den Niederlanden, Australien und Großbritannien. Manche trennten sich, andere nicht. Bei denen, die sich trennten, gab es laut den Forschenden ein Muster. Nach einer bestimmten Zeit, meist schon nach wenigen Jahren, ist einer der Partner oder beide schon ein bisschen unzufrieden. Diese Unzufriedenheit wird dann über mehrere Jahre hinweg immer etwas größer. Und dann kommt der Punkt, ab dem es beziehungstechnisch richtig bergab geht. Bis zur Trennung dauert es dann meist noch 1 bis 2 Jahre. Die Forschenden sagen, wenn man diese Muster kennt, ist es leichter, Paaren zu helfen. Sie könnten die kritischen Phasen schneller erkennen und gegebenenfalls rechtzeitig gegensteuern. 2024 sind in Europa so viele Menschen an Masern erkrankt wie seit 1997 nicht mehr. Für die europäische Region, zu der auch Länder in Zentralasien gehören, melden die Weltgesundheitsorganisation und das Kinderhilfswerk UNICEF mehr als 127.000 Erkrankte. Mehr als die Hälfte von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden und mehr als 40% der Masernfälle waren Kinder unter 5 Jahren. Masern gehören zu den ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Fieber und rote Flecken auf der Haut sind typische Symptome. Es kann aber auch zu schweren Verläufen kommen, zum Beispiel mit Gehirnentzündung. Vor Masern schützt ein Impfstoff, den Kleinkinder im Alter von 11 und 15 Monaten erhalten, so die Empfehlung. Aber inzwischen lehnen offenbar mehr und mehr Eltern die Impfung entweder ganz ab oder lassen ihre Kinder nur einmal impfen. Dadurch gibt es viele Ungeschützte. Das liegt laut Fachleuten auch an der Corona-Pandemie, die bei vielen Menschen zu einer Impfmüdigkeit geführt habe und für die Verbreitung von Falschinformationen gesorgt hat. Es gibt Honigbienen und es gibt Wildbienen. Honigbienen sind Nutztiere und denen geht es vergleichsweise gut, auch weil es viele Hobby-Imkerinnen und Imker gibt. Den Wildbienen geht es nicht so gut und möglicherweise sind daran auch die Honigbienen schuld. In einer Studie, geleitet von der Uni Florenz in Italien, hat ein Forschungsteam festgestellt, auf einer Insel, auf der seit 2018 Honigbienen gehalten wurden, gab es 4 Jahre später 80% weniger Wildbienen. Die Forschenden nutzten die Insel auch als Versuchslabor und ließen die Honigbienen immer mal wieder bewusst in den Bienenstöcken eingesperrt. In diesen Phasen nahmen die Wildbienen mehr Nektar auf und mussten auch weniger lange danach suchen. Die Forschenden fordern, es muss Gebiete geben, in denen keine Honigbienen gehalten werden, damit Wildbienen mehr Schutz haben. Sie sind wichtig, weil sie anders als Honigbienen bei jedem Wetter Pflanzen bestäuben. Und einige Pflanzen werden auch nur von Wildbienen bestäubt. Wer gräbt, ist klar im Vorteil. Das legt zumindest die Evolutionsgeschichte der Säugetiere nahe. Forschende der Uni Marburg haben die Lebensweise und die Verbreitung von mehr als 4.400 Säugetierarten weltweit analysiert. Heraus kam, Wühlmaus, Fuchs, Kaninchen, mindestens 40% aller landlebenden Säugetiere leben grabend und zumindest teilweise unter der Erde. Das bietet ihnen Schutz vor Raubtieren und widrigem Wetter, schreiben Forschende im Fachmagazin Current Biology. Auch im Laufe der Evolution hat sich das Graben als Vorteil herausgestellt. In Zeiten starker Umweltveränderungen waren grabend lebende Tierarten zahlreicher und diverser aufgestellt als nicht grabende. Das traf auch auf das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren zu, das das Ende der Dinosaurier bedeutete. Grabende Tiere überlebten und legten damit die Grundlage für die Vielfalt der heute lebenden Säugetiere. Der Schindehannes und der schwarze Jonas waren berüchtigte Räuber, die vor rund 230 Jahren in Taunus und Hunsrück ihr Unwesen trieben. Sie wurden im November 1803 hingerichtet, zusammen mit weiteren Bandenmitgliedern. Ihre Skelette gelangten dann in die anatomische Sammlung der Uni Heidelberg, zumindest dachte man das. Jetzt haben neue genetische Analysen und weitere Untersuchungen historische Verwechslungen aufgeklärt. Forschende schreiben im Fachmagazin FSI Genetics, dass das vermeintliche Jonas-Skelett in Wirklichkeit das vom Schindehannes ist. Und das entpuppt sich jetzt als Glücksfall, denn der Bandenhauptmann Schinderhannes galt lange als verschollen, nachdem ein Räuberskelett unter bisher ungeklärten Umständen aus der Sammlung verschwand. Möglicherweise wurde es geklaut, gerade weil es für den Schinderhannes gehalten wurde. In Wirklichkeit verschwand laut Studie aber das Jonas-Skelett und Schinderhannes blieb als falscher Jonas bis heute erhalten. In Utrecht in den Niederlanden ist es wieder Zeit für eine besondere Türklingel, und zwar für Fische. Denn jedes Frühjahr wollen Tausende von ihnen durch die Grachten der Stadt schwimmen. Sie durchqueren die menschengemachten Wasserwege, um zu einem Arm des Niederrheins zu kommen. Dort, in wärmerem Wasser, legen sie ihre Eier ab. Auf diesem Weg stoßen Barsche, Karpfen und Hechte allerdings auch auf menschengemachte Hindernisse, wie die historische Wertslöß, eine Schleuse nördlich der Innenstadt. Sie kann nur per Hand geöffnet werden und das passiert eigentlich nur, wenn Boote durchfahren wollen. Damit sich die Fische vor der Schleuse nicht staunen, gibt es eine digitale Türklingel samt Webcam. Die kann man sich auf fischdörbel.nl angucken. Und wenn ein Fisch wartet, den Klingelknopf drücken. Nach genug Meldungen macht dann der Schleusenwärter auf. Einfach offen lassen geht nicht, weil das den Wasserstand der Utrechter Grachten beeinträchtigen würde.
Deutschlandfunk Nova.